Ja, hallo Abhilasha.
Hallo.
Ich habe die Gelegenheit, dich hier zu interviewen. Wir sind in Salzburg. Wir haben keinen festen Platz fürs Interview, sondern wir laufen ein bisschen rum. Jetzt haben wir hier gerade einen Weihnachtsmann entdeckt. Und ich will die Gelegenheit wahrnehmen und dich fragen, wie ist es für dich? Hast du noch irgendeinen Bezug zu christlichen Festen? Und wie gehst du mit dem Konsumterror, sage ich jetzt mal, um mit dem ganzen Geschenke? Machen und so weiter. Was ist Weihnachten für dich?
Ja, also ich kann nicht beschreiben, wie ich Weihnachten feiere. Und ja, das ist so in der Tradition wie früher. Wie ich jünger war oder klein war und wie wir es mit dem Patrick, mit dem Sohn, feiert haben. Und ja, das ist ganz normal. Gibt es die Weihnachtsmärkte, da gibt es das romantische, mystische, lichtvolle, die Stimmung, die Weihnachtsstimmung bis hin ja, zum Weihnachtsfest selbst. Der Hintergrund ist natürlich auch das Christliche, aber das ist jetzt nicht mehr so im Vordergrund, dass das jetzt das besonders gefeiert wird, besonders gebetet wird oder gedacht wird, sondern das ist fast einfach nur ein schöner Zeitpunkt im Jahr.
Spürst du mehr Stille als sonst um Weihnachten rum?
Nein, überhaupt nicht. Also die Stille ist entweder sowieso da oder zeitweise, wenn es aktiver ist im Leben, weniger spürbar, aber das hat mit dem Fest selbst überhaupt nichts zu tun. Ich muss aber sagen, ich halte mich relativ viel aus dem ganzen Verkaufszirkus und aus dem ganzen Geschehen rundherum heraus. Also das ist für mich jetzt wirklich existent. Und ich kann es zwar beobachten, aber es macht mir keinen Stress und keinen Druck. Und ich gehört dazu und zu Weihnachten dazu und das wird sich auch nicht verändern. Aber da bin ich nicht wirklich dabei oder mittendrin. Ich lebe meine eigene stille Zeit.
Was kannst du zu der Aussage, Weihnachten ist das Fest der Liebe, sagen?
Sie ist immer das Fest der Liebe, sie ist jeden Moment. Das ist immer das Wichtigste. Auf keine Zeit bezogen, auf kein Fest bezogen, auf keine Person bezogen, sondern das ist einfach.
Was heißt auf keine Person bezogen?
Ja, das auch, dass das die Person im Sinne von Christus verwendet ist, oder? Von irgendeiner Person, die da speziell Liebe vermittelt oder Liebe ausstrahlt oder ein Platz, wo Liebe verankert sein soll. Das ist einfach ja, hilfreich, wenn man es so nicht so gut wahrnehmen kann, aber die Wahrheit ist nicht. Die Wirklichkeit ist da drinnen, in uns, in überall.
Liebe ist in uns, aber Liebe ist nicht irgendwie an Personen gebunden.
Die Person drückt Liebe aus. Also dadurch kann es gelebt werden, erfahren werden, mit allen Sinnen erfahren werden. Aber es ist nicht bedingt an eine Person oder an einen Platz oder an eine Situation. Sondern die Liebe ist sowieso da und wird durch den Menschen erfahren. Ja. Sonst wäre es gar nicht möglich, wenn der Mensch, also mit seiner Sinnen und seinem ganzen Dasein nicht ist, dann wäre es nicht möglich, zu von Liebe reden.
Und ist Liebe für dich permanent erfahrbar?
Es ist, das Prinzip gehört jetzt definiert, was Liebe ist. Die Liebe, von der ich spreche, ist permanent hier. Es ist eine stille, süße, sanfte Qualität. Und die aber nicht immer gleich laut ist oder immer gleich intensiv spürbar ist. Also wie ich zuerst schon gesagt habe, das ist in Zeiten, wo mehr zum Tun ist, ist das so hinterschwellig, so ein bisschen im Hintergrund, aber immer präsent. Aber nicht so vorrangig, wie es vielleicht ist, wenn ich an einem schönen Platz sitze in der Natur und Zeit habe und mich versenken kann oder irgendwie, dann ist das totale intensiv und totale Fülle da. Das ist vom Geschehen im Alltag abhängig.
Und wie ist es anderen Menschen gegenüber? Ist da Liebe praktisch für jeden und immer präsent oder ist das für dich von Person zu Person unterschiedlich, wie du das empfindest?
Also sichtbar und fühlbar, also sehen im Sinne von sehen, dass da die Qualität in jedem steckt, nicht nur im Menschen, sondern generell überall. Es ist immer und fühlbar, also wie gesagt, es kommt jetzt auf den Menschen drauf an, ob da vorrangig oder dazwischen Gefühle schwingen, die das Ganze auch ein bisschen verdecken, dann ist das vorher fühlbar, aber im Hintergrund, genauso wie vorhin im Hintergrund, also unterschwellig ist in jedem die Liebe fühlbar. Und es kommt eben darauf an, ob man, wie sehr man in Resonanz mit den Menschen ist.
Wenn Leute zu dir kommen in deine Gruppen, die du anbietest, ist dann die Liebe besonders spürbar für die, weil sie sich ja irgendwie auf dich beziehen?
Es ist die Aufmerksamkeit mehr auf die Liebe gerichtet und deswegen wahrscheinlich oder mit Sicherheit präsenter vielleicht oder mehr an der Oberfläche, weil jeder das sucht und in sich finden will und spüren will und auch offen ist für das. Und es ist das Zusammenkommen unter diesem Aspekt, dass wir das finden und fühlen und entdecken und befreien. Und das ist natürlich spürbarer, das ist auch für die Gruppe spürbarer, als wie man das jetzt irgendwo in einer Einkaufsstraße ist, wo jeder auf etwas anderes ausgerichtet ist.
Ja, ich danke dir, dass du mir in der Einkaufsstraße hier geantwortet hast vor der Kamera.
Genau.
Danke.
Danke.
Wir stehen also hier auf dem Mozartsteg über der Salzach, der Fluss. Der Fluss des Lebens, sagt man ja. Ist das Leben für dich auch ein Fluss?
Absolut, ja, ja. Nicht nur das Leben, sondern also generell alles fließt. Also alles, was im Leben auftaucht, wenn man das jetzt so extra hervorhebt, also alle Körper, alle Gegenstände, alles als ständiger Fluss, ständige Bewegung.
Nimmst du das, ist dir das immer bewusst, oder?
Also bewusst, dass ich durch die Gegend gehe und sage, ja, das fließt alles oder so nicht, aber es ist zum Sehen, dass das alles fließt. Das ist absolut zum Sehen.
Das ist irgendwie immer präsent oder das ist klar, oder?
Ja, da tun wir ich vielleicht ein bisschen leichter, wie der andere, wer das vielleicht nicht sehen kann, weil die in der Wahrnehmung das sehen kann, dass da nicht keine feste Materie gibt. Am Eisen zum Beispiel, dass da genauso die Energie fließt.
Das muss man nochmal näher erklären. Also du packst das Eisen an und sprichst von Energie fließt.
Das
also wie,
genauso,
wie spürst du das?
Also nicht so mit der Hand jetzt nicht zum Spüren, aber das ist genauso komprimierte Energie ist und das Eisen genauso in der gewissen Weise durchlässig ist und die Energie fließt, durchfließt. Da gibt es keinen Stopp. Das habe ich ganz früh und ganz einfach mit den Klängen erfahren, dass da keine Wand gibt oder zum Beispiel auch kein Eisen gibt, die Energie, die den Fluss aufhalten kann.
Und die Liebe des Eisens ist, dass es hier uns die Brücke macht.
Dass sie uns trägt, ja.
Dass sie uns trägt.
Ja, das ist scheinbar ihre Bestimmung. Das ist ihre Aufgabe, so, für das, was gebaut worden ist und für das, was sie zur Verfügung steht.
Wie ist es mit Entscheidungen im Fluss des Lebens? Ist das sowas manchmal wie eine Stromschnelle oder wie eine Klippe im Wasser? Oder kann es sein, dass dann der Fluss ein bisschen gestört ist, in Anführungsstrichen, oder bestimmte Windungen nimmt? Oder?
Also grundsätzlich dann sind für mich die Entscheidungen genauso im Fließen. Und dann, wenn es ein bisschen nicht so leicht fließt oder bis die dichter fließt, dann ist es dann nur, wenn das Ich da mitredet und sagt, ja, dass man sich bemühen sollte und die richtige Entscheidung treffen sollte. Oder ja, nicht die falsche dann ist es im Fluss, in den leichten, sanften Fluss, wie jede Entscheidung sonst hätte, ist es ein bisschen gestört. Aber sonst ist für mich Entscheidung genauso ein Fluss. Das ist der Energien und es kommt von alleine und entscheidet sich von alleine.
Und wenn man kein Ja oder kein Nein eindeutig fühlt, dann ist es ratsam, einfach abzuwarten.
Es passiert ja trotzdem, es passiert sowieso. Das Ja oder Nein ist ja das, was das ich empfehlen möchte, sagen möchte, so oder so. Aber die Entscheidung oder das Leben passiert ja trotzdem, mit oder ohne ich. Es ist nur die Frage, ob es dann leicht fließt, die Entscheidung, ob es leicht passiert. Oder ein bisschen hinderlich und schwieriger passiert, aber passieren das trotzdem.
Also ist es gar nicht wichtig, ein klares Ja oder Nein zu haben, sondern einfach zu schauen, wie es sich im Moment anfühlt.
Ich glaube, es hat nicht einmal mit richtig zu tun, weil es passiert sowieso, so wie es richtig ist oder falsch ist. Also einfach, es passiert sowieso und ich oder der Mensch mit dem Ich, der will dann vielleicht wissen, ist das jetzt gut oder nicht gut oder gibt es jetzt ein Ja dazu oder Nein dazu. Das ist einfach so die Entwicklung oder so, wie wir es gelernt haben, dass wir Entscheidungen treffen, dass da ein Ja oder Nein dazu kommen soll. Das Ja, was du vielleicht meinst oder was dem Ich auch manchmal rede, das ist einfach das generelle Ja zum Leben, egal was kommt. Also einfach das Offensein für das, was kommt. Offensein für jede Entscheidung, wie es kommt. Oder sich dem hingeben, wie es kommt.
Gut.
Wenn es Weihnachtsmann ist oder auf der Brücke.
Gut, dann wollen wir den Fluss der Fußgänger hier nicht weiter behindern, was wir eigentlich gar nicht tun. Danke dir.
Bitte.
Hier hängen Plakate, Werbung für Meditieren. Was bedeutet für dich Meditation?
Inzwischen einfach nur still sitzen und wahrnehmen, so Körper wahrnehmen, fühlen. Ja, einfach in mir, in mein Zentrum präsent sein. Das ist Meditation für mich derzeit. Also, ja.
Wenn so für Meditation geworben wird, ist das ein Zeichen, dass Meditation langsam im Mainstream ankommt, dass es was wird, was bekannt ist und akzeptiert wird allgemein? Wie siehst du das?
Ja, mit Sicherheit. Es wird. Und selbst wenn es nur Mode ist, ist es zumindest, wenn man es sagen kann, sinnvolle Mode, wenn man einen Sinn dahinter sehen könnte. Weil das hält vielleicht doch die Menschen an, dass das stiller werden. Und das ist schon mal sehr hilfreich. Und selbst wenn dies andere Formen von Meditation sind, aber es ist doch ein Anhalten und ein Stillwerden und ein Präsenz werden und ein Schauen, Innenschau. Ja. Und das ist sicher hilfreich.
Kannst du erklären, wie Meditation passiert? Also wie sie funktioniert? Wieso wird man dadurch stiller, dass man nach innen schaut?
Das ist eine gute Frage, wie es passiert. Ja, es ist einfach der Wunsch, also einfach das Bedürfnis da nach Stille. Wenn man sich im Außen zu viel oder lange genug verlaufen hat, dann kommt eben dieser Wunsch nach Meditation und dieser Wunsch, sich zu fühlen, denke ich mal, zu schauen, was ist da, wer bin ich und was ist in mir und was macht mir aus. Und das ist ja, hilfreich und das ist, glaube ich, das, was die Menschen auch suchen, die angezogen werden von Meditation.
Ist es auch ein gezentert werden, also irgendwie klarer werden, bewusster werden oder wie könnte man es ausdrücken?
Ja, es kommt davon, wie es angeboten wird oder hinter welcher Idee das stattfindet. Meditation, der Begriff ist so groß und weitläufig und wird so vielseitig verwendet. Also wenn ich die Meditation hernehme, so wie es ich verstehe unter Meditation, dann ist das klar. Zentriertes, klares Sehen, bei sich sein, nicht draußen irgendwo, sondern das zu sich reinholen und ja, schauen, was da ist. weil das ist das, was in weiterer Folge ja dann auch draußen mir begegnet.
Wenn man damit beginnt, ist das einfacher, das in der Gruppe zu tun, mit anderen Menschen, die dann in dem Augenblick genauso ausgerichtet sind?
Ja, möglicherweise. Also jetzt fühlt sich wer alleine wohler. Oder kann sie da ist in der Gruppe zu sehr abgelenkt, das ist ganz individuell. Aber natürlich, wenn viele Menschen ausgerichtet sind und praktisch ein Ziel oder Energie verfolgen, dann ist das immer intensiver. Ich sage das erst aus meinen Erfahrungen einfach mit mir und mit meinen Gruppen, dass die einfach sagen, in der Gruppe ist es leicht und zu Hause dann fällt es ihnen total schwer, das sind total abgelenkt und ja, vielen Denkprozessen schaut es schwieriger aus. Scheinbar.
Ist es hilfreich, aus Meditation eine Gewohnheit zu machen, also regelmäßig zu meditieren und sich notfalls, wenn man keine Lust hat, selber dazu zu zwingen?
Ja, es passiert sowieso. Man kann sich sowieso nicht vornehmen, jetzt werde ich mehr meditieren oder weniger oder einmal in der Woche, sondern es wird sowieso nur so viel meditiert, wie es für den überhaupt möglich ist oder wie es in ihm gesteckt, wie es für ihn vorgesehen ist, für den Menschen. Und somit werden manche zum Meditationssüchtigen verfallen in die Meditationen, manche wieder, das verliert sich wieder total. Das kommt vom Menschen, hängt vom Menschen, ob der gestreckt ist. Natürlich auch, wie groß die Not ist. Aus Erfahrung ist so, dass je bedürftiger der Mensch ist und je schmerzvoller er sein Leben führt, desto mehr ist der Drang vielleicht da nach Ruhe und Frieden und vielleicht die Idee dann, dass ich das in Form von Meditation finden kann. Da gibt es so viele Zugänge und so viele Ideen in den Menschen. Aber es passiert so, wie es für jeden vorgesehen ist.
Das heißt, wenn Leidensdruck da ist, kann das sogar gut sein?
Für mich war es gut, für mich selbst war es gut und ich kann sagen, für sicher 90% der Menschen, der Klienten, die zu mir kommen, ist auch der Grund der Leidensdruck. Und die 10%, ja, weiß nicht, die machen es vielleicht einfach aus Liebe oder weil sie sich zu Hause fühlen oder weil es einfach gut ist für ihnen und deswegen machen sie es.
Und ist das eine Automatik, dass der Leidensdruck abnimmt, wenn man meditiert?
Also, es gibt sicher die dann ewig meditieren. Also, die meditieren 20 Jahre und haben dasselbe Leid vielleicht. Keine Ahnung. Das ist das ganze großartige Zusammenspiel, wie jeder Mensch konstruiert ist und ob Meditation das Richtige ist, dass das Leid weniger wird. Das hängt davon ab, ob es wer vielleicht meditiert. Mit Druck meditiert, dann kann das Leid nur mehr werden. Also, dann wird das Leid vielleicht noch größer, weil sich der Druck noch mehr aufbaut. Da gibt es so viele Geschichten und Ideen und es wird bei jedem einfach speziell sein. Das kann man jetzt auch im Generellen.
Ist es hilfreich zu meditieren ohne Erwartung und ohne Umzu?
Es ist hilfreich, die Frage ist nur, ob es funktioniert, ob es für den Menschen funktioniert. So. Weil das kann man nicht jetzt beeinflussen. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, und jetzt mache ich das ohne Erwartung und ohne Druck und ohne irgendeine Vision, das geht nicht. Also entweder es fällt jemandem leicht oder es funktioniert nicht.
Und wenn Erwartungen da ist, wie soll man damit umgehen?
Die Erwartung fühlen, einfach wahrnehmen, die ist jetzt da, das ist okay. Dann ist das Meditation, dass ich das wahrnehme, was jetzt da ist. Das ist meine Art von Meditation. Alles wahrnehmen, was da ist.
Alles wahrnehmen und alles fühlen.
Wie auch immer, mit meinen ganzen körperlichen Sinnen, feinstofflich wie grobstofflich, mit einfach das ganze Leben empfangen. Ob man es jetzt fühlen nennt oder riechen nennt, sehen nennt, spüren nennt. Einfach das Leben so abholen, so präsent empfangen, wie es da ist. In dem Moment.
Gut. Abhilasha hier hoch, ist ein sehr schöner Blick, der dir auch sofort aufgefallen ist beim Vorbeigehen, bringt eine gewisse innere Stille, ein Gefühl für Harmonie und Schönheit automatisch mit sich.
Das ist eine spezielle Frage. Also grundsätzlich ist es schon so, dass dein Inneres dir im Äußeren ja sichtbar wird. Das heißt, wenn ich in mir Frust trage und Ärger über das Leben und über das Ganze rundherum, dann werde ich natürlich überall nur den Frust und den Ärger wahrnehmen, ob das jetzt in den Gebäuden ist oder in den Menschen ist. Und ja, und der so gesehen ist, wenn es friedlich und still wird, dass man dann auch die Ausrichtung und den Blick auf Stilles oder Schönes hat, das ist dann logisch. Wobei, ja, ich kenne es nicht anders. Deswegen sage ich das jetzt nur dazu, ich kenne es nicht anders, dass ich einfach immer schon den Blick für schöne Plätze, wenn es nur so klein sind, das zieht mir einfach an und das habe ich total gern. Und damit will ich sagen, dass auch in Zeiten, wo ich mir viel Groll oder Hass oder Wut war, genauso auch schöne Plätze gesehen habe. Also,
ja, es ist einfach eine bestimmte Fähigkeit, die Menschen haben oder genau, vielleicht andere weniger. Ja. Ja.
Also man kann das sicher nicht an irgendwas jetzt festmachen, an so einer Gesetzmäßigkeit.
Und ist es für dich eine besondere Lebensqualität, an schönen, harmonischen Plätzen zu sein, oder spielt es im Grunde keine Rolle?
Natürlich, wenn ich mir das aussuchen kann, bevorzuge ich natürlich den schönen, harmonischen Platz, aber ich fühle mich in den anderen genauso wohl, weil ich so wie bald gelernt, dass der Platz, der zu Hause, der Platz in mir ist, und den nehme ich mir überall mit. Wenn ich mich da wohlfühle, dann kann ich mich an Plätzen wohlfühlen, was so mit dem normalen menschlichen Auge nicht so harmonisch oder schön ist. Aber wie gesagt, wenn ich mir das aussuchen kann, zieht es mir natürlich dann eher zu den schönen Plätzen. Wobei das schön auch wieder relativ ist. Ich sehe da, wie gesagt, da wo man glaubt, das ist eine Gasse, die ist ein bisschen schon etwas älter, gibt es genauso diese schönen romantischen Ecken, Winkeln oder Eindrücke. Das ist für mich auch schön.
Wie ist es mit Schönheit bei Menschen? Spricht dich auch äußere Schönheit an, oder gibt es für dich überhaupt nur Schönheit, ob innerlich oder äußerlich?
Ich glaube, das kann man nicht trennen. Das haben wir vor kurzem erst besprochen, mit einer Freundin habe ich darüber geredet, dass man einfach, klar, die innere Schönheit, das ist die, was voraus, die strahlt, einfach darüber hinweg strahlt, wie ein Mensch aussieht, jetzt optisch aussieht, und trotzdem wird, ist der Mensch oder sind wir so gepolt oder so konditioniert, dass man genauso auch das andere genauso wahrnimmt, das Aussehen eines Menschen. Aber es ist keine Wertung dann dahinter. Der schaut halt so aus, wie er ausschaut, und sein Innenleben ist so, wie er es ist. Das lässt sich nicht trennen, dass man nur das Innere sieht oder nur das Äußere vielleicht. Aber nur das Innere sehen, glaube ich, ist nicht möglich.
Strahlt innere Schönheit immer nach außen?
Die strahlt generell. Also ich glaube, innen und außen kann man jetzt vielleicht gar nicht sagen, das kann man, wenn man auf der Körperebene spricht, Körpersprache spricht, wo man sagt, das innerhalb des Körpers und außerhalb. Aber grundsätzlich strahlt einfach. Dementsprechend kann weit strahlen oder weniger weit strahlen, aber es strahlt einfach. Oder eigene Färbung.
Diese unterschiedliche Färbung unterschiedlicher Menschen, ist die immer gleich stark, also gleich unterschiedlich, oder gibt es Menschen, die irgendwie besonders typisch sind und andere, die eher mehr oberflächlich, durchschnittlich wirken.
Für mich strahlt jeder Mensch anders. Oder es ist die Färbung. Also wenn ich von dem Strahlen ausgehe, die mir als Mensch ausmacht, mit meinem ganzen Innenleben oder mit meinen ganzen Energien, Erfahrungen, alles was in mir steckt, das hat eine bestimmte Färbung. Und da ist jeder Mensch einzigartig. Da strahlt jeder in einer eigenen Qualität aus. Und wenn ich die Färbung der Liebe, wenn ich die hernehme, also des einen, das ist der gleiche Strahl. Das ist in jedem Mensch drinnen, also durch jeden Mensch dringt und verbindet. Und dann gibt es individuelle, individuell gefärbte.
Geräusche auch.
Ja, genau. Individuelle Motorengeräusche.
Der ist in der kleinsten Gasse, fährt ab und zu ein Auto.
Die wollen alle bei uns vorbeifahren.
Abhilasha, wie wir gerade hier hochgekommen sind, habe ich gesagt, oh, das sind ja drei Kreuze. Und hat mich irgendwie, hat auf mich nicht anziehend gewirkt, vielleicht, und du hast direkt gesagt, ja, wieso? Für mich ist irgendwie so die christliche Religion, dieses ganze Konzept von Schuld und Erbschuld und Erbs und Sünde und so, das ist für mich doch eher belastend und negativ, und das ist doch was, womit man in der Kindheit zwar konfrontiert worden ist, aber was man doch gerne abschüttelt und hinter sich lässt. Ist für dich alles total neutral, auch drei Kreuze?
Ja, eben, weil man kann es eben entweder abschütteln und hinter sich lassen, dann wird einem aber die Kreuze überall begegnen und einfach immer wieder erinnern. Oder man kann es einfach mit der Schuld versöhnen, also einfach das als Teil der Geschichte sehen und schauen, was es mit mir macht, wie ich fühle dazu, ob mir das jetzt abstoßt oder ob mich das jetzt an Schuld erinnert, dann ist das die Schuld, was ich in mir trage, dass die drei Kreuze in mir in Resonanz gehen. Und aus dem Wahrnehmen, Fühlen, klar Sehen heraus, fällt dann das weg und dann sind es einfach drei Kreuze. Ohne einen Hintergrund, ohne eine Bedeutung. Die Geschichte ist präsent, die wird sich nicht auflösen, die bleibt einfach in den Menschen, aber der Umgang damit verändert sie.
Aber es gibt doch gar keine Schuld.
Eben. Das ist ja nur die Idee in uns, das ist ja nur das Konzept, also das, was uns vermittelt worden ist, die Schuld. Und die wirkt im Menschen, der es irgendwann einmal geglaubt hat und verinnerlicht hat. Und da vibriert es einfach im Menschen. Und das ist das, was uns abstoßen lässt oder irgendwo